Kopfgespräche.
Herzlich willkommen bei den Napfgesprächen. Schön, dass du wieder dabei bist. Und ich bin die Sabine.
Und ich bin natürlich der Joe. Und Sabine, ich höre die Frage schon. Wir sind doch ein BAF-Podcast. Warum sezieren wir heute eine ganze Folge lang Dosen und Trockenfutter?
Weil man die Alternative erst richtig versteht, wenn man das Original kennt. Das heißt, wenn wir sagen, wir nehmen den Napf quasi selbst in die Hand, dann muss man ja wissen.
Ich nehme jeden Tag selbst in die Hand.
Ich auch. Ich habe nämlich oft Besuchshunde. Dann muss man ja wissen, wovor man eigentlich weg will. Und genau das machen wir heute. Wir drehen Dose und Tüte um und lesen, was wirklich draufsteht.
Und das gilt für beide Seiten, für die Hundehalter genauso wie auch für die Katzenleute unter euch. Die Spielregeln auf dem Etikett sind nämlich erstaunlich ähnlich. Die Unterschiede liegen dabei woanders, nämlich im Tier selbst. Und gerade die machen es spannend. Da sind so viele Unterschiede und das kann man einfach nicht so über einen Kamm scheren. Ich kenne auch die Frage immer so, kann mein Hund Katzenfutter fressen? Darf meine Katze Hundefutter fressen? Ja, und da sind natürlich die Antworten schnell mal so, ja, ist ja kein Problem, wenn das mal geschieht. Mal okay, aber nicht doch. Ja,
oder der Hund ist so klein, soll ich dem Katzenfutter geben? Das kommt auch häufig in der Ernährungsberatung. Also, wir haben heute kein kleines Versprechen für die nächste halbe Stunde. Am Ende nimmst du eine beliebige Packung, das verspreche ich, egal ob Hund oder Katze. Du nimmst sie in die Hand und siehst in 30 Sekunden, ob sich das lohnt oder ob es vor allem hübsch bedrucktes Blech oder Marketing ist.
Es kommt immer darauf an, welche Brille du gerade anhast. Dann passt das mit den 30 Sekunden. Wie lange gibt es industrielles Fertigfutter überhaupt?
Ja, länger als ich alt bin. Also kürzer als wir den meisten denken.
Wir reden über dein Alter.
Wir reden von rund 80 Jahren.
So alt?
Jo.
Hey.
Das erste Dosenfutter für Heimtiere kam Mitte des letzten Jahrhunderts. Davor hat der Hund vom Tisch und vom Hof gelebt und die Katze ist jagen gegangen. Klammer auf, das waren noch schöne Zeiten.
Genau, 80 Jahre, das musst du dir mal vorstellen. Und in der Zeit hat sich der Markt extrem konzentriert. Stell dir mal vor, du bist ein Wolf und guckst so auf diese ganze Futtermittelgeschichte oder überhaupt auf die ganze Evolution des Hundes. Auch jetzt eine Katze, oder sagen wir mal eine Wildkatze, sitzen irgendwo auf einem Berg, gucken runter auf eine Stadt und sagen so, Alter, was ist eigentlich passiert? Ja, wir sind doch eigentlich so Waldtiere und Naturtiere und wir sind dann irgendwie domestiziert worden. Und da ist dann ja eine komplette Industrie daraus entstanden. Was haben die daraus gemacht? Ja, du stehst selber im Laden und glaubst, du hast 50 Marken zur Wahl. Denkst du, dahinter sitzen am Ende eine Handvoll große Konzerne, ja, denen ein Riesenanteil dieser Marken gehört. Bei Hund und Katze. Dieselben Häuser.
Ja, das ist ein wichtiger Punkt, an dem Hunde und Katzen sich tatsächlich trennen, beziehungsweise an diesem Punkt trennen sie sich. Beide sind nämlich Fleischfresser, aber nicht im gleichen Maß. Wir wissen ja, der Hund ist anpassungsfähiger, er kann pflanzliche Anteile relativ gut verwerten. Er ist über die Jahrtausende an unserer Seite zum Allesfresser mit Schlagseite geworden.
Schlagseite oder Schlagsahne?
Schlagseite. Schlagsahne mag aber auch, wenn sie nicht gezuckert
aber
ist.
Aber hallo, wenn gar nichts die mehr
dürfen,
geht.
Genau, die dürfen sie bei uns immer auslecken.
Schlagsahne in ein bisschen Wasser und dann fangen die an zu trinken, das geht schon. Ne? Nicht jetzt als Dauerlösung, aber so um einen Hund oder eine Katze zum Trinken zu bewegen, ist das möglich. Die Katze ist ja ein obligater Karnivore, das heißt wirklich ein Fleischfresser. Frisch Fleisch am besten, weil Maus trocken gibt's nicht.
Doch, Maus manchmal schon.
Ja, aber dann hat sie sie ja schon gekillt. Jetzt, dann ist sie trocken.
Dann
ist
sie
aber
schon länger sie nicht frisch, mehr. Genau.
Ja. Also das ist ja in dem Moment, sage ich mal, kein Geschmacksurteil nach dem Motto, sie frisst lieber Fleisch. Es ist halt ein obligater Karnivore. Ja, und das kommt aus dem Stoffwechsel der Katze. Sie ist nämlich zwingend auf tierisches Eiweiß angewiesen und auf Stoffe wie Taurin, die es praktisch nur im Tier gibt. Eine Katze kann man nicht mal eben pflanzlich ernähren, obwohl das schon heute natürlich auch umgesetzt wird. Es gibt pflanzliches, komplettes Futter, was dementsprechend auch deklariert ist. Es ist aber enorm aufwendig, um das wirklich so hinzubekommen. Und es ist immer noch die Frage für die Katze, ob das wirklich so die letzte Wahl ist. Ich bin da sehr vorsichtig. Es geht. Ja, diese Futtermittel gibt es ja. Und die entsprechenden Studien dazu belegen auch, dass es gut verträglich ist. Aber trotz allem ist es so, die Katze ist ein Fleischfresser. Ja, und beim Hund hat man da wesentlich mehr Spielraum. Auch wenn das nicht heißt, dass da alles gut ist, wenn man jetzt da pflanzlich gibt. Also ich bin nicht gegen eine nicht pflanzliche Ernährung eines Hundes. Es gibt genügend Beispiele, die habe ich auch in anderen Podcasts schon ganz viel hoch und runter erzählt. Weil wenn man in bestimmte Länder hineinguckt, wo ein ganz krasser Fleischmangel herrscht, werden die Hunde tatsächlich fast ausschließlich pflanzlich ernährt und den Tieren geht es gut. Bei der Katze ist das noch was anderes.
Ja, dann kommen wir mal wieder zurück zu dem roten Faden für heute. Da geht es um dieselbe Tüte, dieselbe Werberegeln oder dieselben Werberegeln, aber zwei verschiedene Tiere mit verschiedenen Ansprüchen. Und das Etikett macht diesen Unterschied selten für uns. So, jetzt könnte man sagen, es gibt doch Vorschriften, da darf nicht einfach irgendwo wie was auf die Packung.
Gibt es. Es gibt eine europäische Verordnung und die klingt erstmal ganz schön streng. Wenn du das durchliest, dann denkst du, Alter, was erzählen die da alles? Also wenn man nicht vom Fach ist, aber selbst wenn man vom Fach ist, muss man sehr viel nachgucken und sagen so, oh, das muss ich erstmal verstehen. Die Kennzeichnung darf den Käufer dabei nämlich nicht in die Irre führen. Also das ist schon mal sehr schwierig. Es gibt eine Kennzeichnungspflicht für bestimmte Inhaltsstoffe und es gibt auch eine, die kann man, ich sag mal, ausdehnen, ja. Auf jeden Fall soll es eigentlich dazu beitragen, den Verbraucher ja zu schützen und ihm zu zeigen, hier, das ist drin, das ist das, was der Gesetzgeber vorgibt. Das klingt aber ganz oft, für mich jedenfalls, schwer zu verstehen. So versuche ich es mal auszudrücken.
Ja, das ist so. Die Hersteller müssen einfach längst nicht alles offenlegen. Ja, da fehlt dann was. Hm. Und für viele Nährwerte gibt es einfach Toleranzspannen. Das heißt, der, sagen wir mal, echte Gehalt darf spürbar über oder unter der gedruckten Zahl liegen.
Das Ding ist ja auch die gedruckte Zahl. Ja. Die gedruckte Zahl, da steht drauf 35% Protein. Da steht drauf so und so viel Prozent Rohasche. Da steht drauf so und so viel Prozent von dem und dem und dem. Ich hatte das schon mal in einer anderen Sendung auch gesagt, wenn du Laborwerte dir einholst über dein Futter, gibst das in eine entsprechende Analyse. Wir reden gleich nochmal darüber, die kommt auch, die wehende Analyse. Dann bekommst du aus den Laboren Werte zurück und da stehen Toleranzbereiche drin. Und die Toleranzbereiche gehen von bis 30%. Das heißt, habe ich ein Proteingehalt von, was weiß ich, 25%, kann da eine Schwankung bis zu 30% drin liegen. Was ist denn jetzt das, was auf der Dose, auf der Verpackung draufsteht? Ist das in Stein gemeißelt? Nein, ist es nicht.
Nö.
Ja. Das ist eine Empfehlung. Ja. Und bei Verstößen, die diese Regeln betreffen, also die Verstößen der Verordnung, die haben nicht direkt selber eine Sanktion vorgesehen. Also das ist ganz viel Spielraum drin. Es gibt die offenen Deklarationen, es gibt die geschlossenen Deklarationen. Und
da müssen wir gleich auch unbedingt nochmal drauf eingehen.
Genau, und die machen dann so Etiketten sehr, sag mal, aussagevage. Ja, das heißt also, es ist eine Orientierung, so würde ich es mal sagen.
Mhm. Okay. Ja, dann lass uns mal weiter gucken. Dann gibt es noch die Rohstoffkategorien. Ganz furchtbar. Nur Material der Kategorie 3 darf überhaupt ins Tierfutter. Also das geringere Kante. Klingt beruhigend. Oder?
Heißt aber nicht unbedingt, ja, heißt aber nicht unbedingt, dass es ein Filet ist, ne? In Kategorie 3 fallen auch Schlachtnebenprodukte. Und unter dem Sammelbegriff tierische Nebenerzeugnisse kann je nach Definition Material stecken, an das man beim Wort Fleisch nicht unbedingt denkt, wenn man das sieht, ja? Innereien, aber auch Dinge wie Federn, Hörner, Knochen, Häute, alles solche Sachen.
Genau, ich meine, im Grunde können Tiere die fressen. Die Frage ist, ob ich die kaufen will, ne? Also, wohlbemerkt, nicht jede Dose ist voller Federn.
Nein, aber das nicht. Genau. Wäre schon interessant, ne? Machst die Dose auf, Federn. Okay.
Ich habe das sofort vor Augen, klar. Der Blümerantes Sprechen führt immer dazu, dass der Kunde sich das oder auch unsere Zuhörer sich das wunderbar gleich vorstellen können. Aber tierische Nebenerzeugnisse ist eben eine extrem weite Schublade. Ja? Das Wort allein verrät sie dir über die Qualität fast nichts. Und das gilt für Hunde wie Katzenfutter eben gleichermaßen, leider Gottes.
Genau. Also drehen wir mal die Verpackung um. Das ist dieser kleine Kasten mit Prozentzahlen, Rohprotein, Rohfett, Rohasche, Rohfaser, Feuchtigkeit. Wo kommt das eigentlich her, diese Begrifflichkeiten?
Du hast vorhin ja schon mal kurz angesprochen, die wehende Analyse, die ist definitiv uralt. Mitte des 19. Jahrhunderts ist sie entwickelt worden. Ja, und bis heute die Grundlage unserer jetzigen Fütterungslehre. Sie zerlegt das Futter grob. Rohprotein für Eiweiß, Rohfett für die Fette, Rohasche sind die Mineralstoffe, Rohfaser der Faseranteil, ja, und Feuchtigkeit das Wasser.
Genau, und jetzt der Trick, den ich jedem ans Herz lege. Egal ob Hund oder Katze, schau die Liste an. Eine Zutat fehlt auffällig, nämlich die Kohlenhydrate. Die werden auf dem Pflichtkasten in der Regel gar nicht ausgewiesen. Findest du nirgends. Steht nirgendwo drin Kohlenhydrate. Ich kann nicht sagen, okay, das hat da so und so viel Kohlenhydrate.
Ja, da gucken leider die Leute auch irgendwie so gar nicht drauf. Aber man kann sie halt ausrechnen. Das ist relativ easy. Selbst ich als Mathe-Depp kann das. Du addierst alles, was angegeben ist, nämlich Protein, Fett, Asche, Feuchtigkeit. Und das ziehst du dann, wenn du es zusammengezählt hast, von 100 ab. Was übrig bleibt, ist im Wesentlichen der Kohlenhydratanteil. Die Fachleute nennen das die stickstofffreien Extraktstoffe.
Genau, NFI, das ist das, was dann da draufsteht. Mhm. Großes N, kleines F, großes E. Aber rechnen wir mal ganz langsam. Also nimm ein Trockenfutter, Rohprotein 20%, Rohfett 10, Rohasche und 7, Feuchtigkeit als Beispiel 8. Ja, also.
Jetzt kommt
rechne
wieder
du mal, du bist Mathematiker.
Nee, gar nicht. Also, aber einfach, ne? 20 plus 10 plus 7 plus 8 ist 45. Und dann 100 minus 45 ist 55. Jetzt genau. Kannst du dich aufregen, Joe.
Nee, nein, ganz im Gegenteil. Also 55%. Über diese Hälfte des Futters sind Kohlenhydrate. Stärke und Zucker, die nirgendwo auf dem Kasten als solche stehen. Genau,
sag das ich ist doch, das. Du regst dich auf.
Ja, das ist aber, weißt du, du hast dann so etwas, wo du denkst so, okay, oh, Premiumfutter mit allem drum und dran, dann guck dir das genauer an.
Das ist ja auch fies.
Nimmst entweder deine Fingerchen oder nimmst zumindest dein Handy mal eben, ja, guckst da drauf, rechnest das aus und sagst, okay, das ist doch eine ganze Menge an Kohlenhydraten drin.
Ja, dazu kommt halt, ich habe es vorhin ja schon angesprochen, der Artvergleich. Ja, für die Katze ist es richtig kritisch. Also es ist ein freundliches Wort, kritisch. Ne, sie ist Karnivore, sie hat kaum Kohlenhydratbedarf und sitzt vorm Napf, der zur Hälfte daraus besteht. Ne, beim Hund ist mehr Toleranz da, der kann Stärke erheblich besser verwerten. Aber verwerten heißt nicht, der braucht so viel. Über die Hälfte ist tatsächlich auch eine Ansage für einen Hund.
Ja, auf jeden Fall. Über die Hälfte ist eine Ansage, weil du musst immer überlegen, wir haben einen starken Blutzuckeranstieg, ja, durch die Kohlenhydrate, durch die schnellen Glucose und danach einen sehr starken Abfall. Und das bringt sehr viel Probleme auch mit dem Organismus komplett mit sich. Bei der Katze ist das viel, viel, viel schlimmer eigentlich, dass das passiert. Zumal sie einen kleineren Verdauungstrakt hat, ja, die kann auch die Kohlenhydrate gar nicht so gut verdauen. Und so ein Blutzuckerspiegel, der da so stark hochgeht, da wieder runterfällt, das geht immer auf die Pankreas und es geht immer auch auf die Nieren hinterher. Das sind immer Sachen, die da mitspielen. Ja. Und wenn ihr nun eine Sache aus dem mitnehmt, lernt einfach diese Subtraktion. Ja, dieses einfach mal eben 100 minus der Summe der vier Werte. Das ist dann euer Kohlenhydratdetektor für jeden Napf. Also Alleinfutter heißt nicht automatisch, dass es ausgewogen sein muss.
Absolut. Und jetzt kommen wir mal zum Punkt, der mir besonders unter den Nägeln brennt und der tatsächlich direkt erklärt, warum wir überhaupt barfen, beziehungsweise auch, warum uns so oft das Barf empfohlen werden. Viele kommen ja auf der grünen Wiese drauf und hören sich das an, ja, und sagen, probiere ich auch mal und wissen eigentlich gar nicht, warum sie das tun. Auf der Packung steht Alleinfuttermittel. Das soll heißen, da ist alles drin, was das Tier braucht in der richtigen Menge.
Theoretisch,
eigentlich,
ja.
Genau.
In der Praxis lohnt sich dabei ein Blick auf die Nährstoffversorgung. Also nehmen wir ein konkretes Beispiel aus der Lehre. Ein ausgewachsener Hund von 30 Kilo. Normal aktiv, gefüttert mit einem bekannten Alleinfutter, nennt keinen Namen. Man rechnet aus, wie gut die empfohlene Tagesration den anerkannten Bedarf deckt. 100% wäre die Punktlandung.
Ja, und das Ergebnis ist eine wilde Berg- und Talfahrt. Manche Nährstoffe sind massiv überversorgt, andere liegen unter dem Bedarf. Joe, wir haben es doch mit Zahlen. Lass uns mal ein paar nennen, weil sie so plastisch sind. Also das können wir uns ja auch vorstellen.
Ja, also nehmen wir Natrium über 1300%. Mangan über 1300, Folsäure fast 2800% des Bedarfs und im selben Futter gleichzeitig Selen nur bei rund 2/3, Vitamin B2 bei knapp 2/3, Niacin bei 3/4.
Ja, yep, das muss man sich einfach mal klar machen. Ne? Ein einziges Alleinfutter und du hast zur gleichen Zeit dramatische Über- und echte Unterversorgung. Alleinfutter ist also eine Zulassungskategorie und kein Versprechen, ne, dass jeder Wert tatsächlich sauber beim Bedarf liegt, leider.
Ja, oftmals ist es auch so, dass da auf der Verpackung nicht angegeben ist, wie viele Nährstoffe überhaupt da drin sind, auch jetzt gerade Mikronährstoffe. Ja, das ist, da sind manchmal Lücken drin, die gar nicht deklariert sind. Und dann ist es auch für den...
muss, genau. Also genau, es wird ja nur deklariert, was muss, genau.
Es ist auch schwierig dann für uns in der Ernährungsberatung, wenn wir mal ein Futtermittel gezeigt bekommen oder unser Hund bekommt das und das oder die Katze bekommt das und das. Und da gucken wir drauf und sagen, oh, da fehlen aber bestimmte Werte. Da müssen wir immer erst beim Hersteller nachfragen und sagen, okay, was habt ihr denn überhaupt da drin? Dann kommt oftmals so, wir sind gar nicht der Hersteller. Wir sind ja nur der Inverkehrbringer. Das heißt, es ist einfach nur eine Private Label, eine Marke, die keine selbe Herstellung hat, sondern einfach nur vertreibt. So, da musst du dann von da aus zum Hersteller, ja, und bei dem Hersteller nachfragen. Und oftmals kommt dann halt auch dort nicht 100% raus, was da eigentlich wirklich drin ist. Und da muss man echt anfangen zu raten. Das ist schon schwierig. Und das macht die Sache so schwierig.
Ja, da dauert eine Recherche relativ lang, aber oft klappt's auch. Also bloß versuchen, 10 Ausrufezeichen.
Genau. Und bei der Katze ist es so, da hast du eigentlich dieselbe Logik, nur mit anderen kritischen Stellen. Sie hat eigene, teils strengere Anforderungen. Taurin ist auf jeden Fall der Klassiker. Bekommt man einer Katze über Jahre zu wenig davon, kann das ernsthaft aufs Herz und auf die Augen gehen. Und das ist echt ein Problem.
Ja, also das ist deshalb genau unser BARF-Argument. Und den kann man in einem Satz zusammenfassen. Wir wollen eben nicht blind darauf vertrauen, dass auf so einer Tüte oder einer Dose schon alles in der Menge richtig geregelt ist. Ja, wir wollen wissen, was im Napf liegt und es passend zum Tier zusammenstellen.
Genau, wichtig, damit niemand jetzt in Panik verfällt. Das heißt nicht unbedingt, dass jedes Fertigfutter giftig ist oder sowas, ja. Ich meine, Katzen leben, gar keine Frage. Aber wenn man so ein bisschen guckt, okay, was hat denn meine Katze so für Erkrankungen? Und so ein bisschen mal drüber nachdenkt, wo kann das herkommen? Ja, hat sie oft zu tun mit Magen-Darm-Geschichten? Hat sie Fellprobleme? Hat sie Verdauungsprobleme? Hat sie viel Dünnsches? Sie trinkt zu wenig, ja, sie ist lethargisch und so weiter und so fort. Und man merkt schon, da sind einige Sachen drin. Dann guckt euch das doch bitte an, was auf der Verpackung draufsteht. Was steht in der Deklaration? Nehmt die bitte einfach mal auseinander und guckt doch auch mal im Internet. Aber seid ein bisschen vorsichtig, auch gerade jetzt die ganzen KI-Antworten, die da kommen. Diese KIs sind trainiert durch das, was sie auf den Internetseiten finden. Das ist nicht unbedingt dann die Wahrheit, sondern dann geht lieber hin, sucht euch einen sehr guten Ernährungsberater, was schon wieder schwierig wird. Ihr könnt auch uns fragen. Dann versuchen wir euch zu erklären, was denn praktisch auf der Tüte, auf der Dose so draufsteht und was jetzt in dem Moment gerade auch beim Barfen man anders machen kann und wie man das dort zusammensetzt, damit du das wirklich selbst in der Hand hast und auch eigenverantwortlich das Ganze nicht, sag ich mal, einer Dose oder einer Tüte überlässt, sondern sagst, okay, ich möchte jetzt selbst etwas daran ändern. Bitte aber auch vorsichtig sein, nicht einfach sagen, okay, ich fütter eine Dose, stell fest, da ist irgendwas drin, was nicht stimmt, und dann nach Gefühl sagen, ich gebe jetzt irgendein Supplement dazu. Das kann voll nach hinten losgehen. Sehr vorsichtig sein, bitte.
Betrifft im Übrigen uns auch, ne? Das ist klar. Ja. Aber lass uns doch jetzt mal tatsächlich von den Zahlen zur Zutatenliste kommen. Es gibt nämlich nicht die eine Art, eine Zusammensetzung anzugeben. Das ist auch noch wichtig, wenn wir so ein Ding oder so eine Tüte in der Hand haben.
Ja, genau. Es gibt diese, sagen wir mal, Offenheitsgrade. Ne? So, wie offen bin ich denn als Hersteller? Es gibt die offene Deklaration, die wirklich alles zeigt. Du siehst es daran, dass da wirklich drin steht, so und so viel Prozent an Muskelfleisch, so und so viel Prozent an inneren Organen. Es steht auch genau aufgelistet, wenn innere organische, also tierische Nebenerzeugnisse gegeben werden, wovon wie viel Prozent, sodass du genau sehen kannst, dass das steht nicht einfach, was weiß ich, 65% Fleisch. Weil 65% Fleisch kann alles sein. Ja, da kann sein, dass da vielleicht nur 1% Muskelfleisch drin ist und der Rest sind tierische Nebenprodukte, weil sie halt günstiger sind in der Herstellung. Also von daher, eine offene Deklaration zeigt ganz genau an, was ist drin, so dass du das zusammenrechnen kannst und sagen, okay, wenn da 70% Fleischanteil draufsteht, als Beispiel, dann setze ich das zusammen aus. So und so viel Prozent Muskelfleisch von dem und dem Tier. So und so viel Prozent tierische Organe, also tierische Nebenerzeugnisse. Tierische Organe sind es alle, sondern tierische Nebenerzeugnisse. Und dann siehst du ganz genau, okay, das ist drin. Dann kommt, wie viel ist denn von den anderen Stoffen drin? Und wenn dann irgendwo etwas fehlt, ja, dass du sagst, okay, komme ich tatsächlich beim Zusammenrechnen der Prozentzahlen auf 100% oder bleibt irgendwo 2-3% über? Ja, dann ist das schon mal auch eine halboffene Deklaration. Wenn du merkst, dass in einer halboffenen Deklaration zum Beispiel nur drin steht, wie ich es gerade gesagt habe, 65 oder 70% Fleisch, aber du weißt nicht, wie viel es ist, dann steht da drin so und so viel Prozent Getreide, du weißt aber nicht, welches Getreide. So und so viel Prozent an Ölen und Fetten, steht aber nicht drin, welche Fette und in welchen Zusammensetzungen prozentual. Dann haben wir eine halboffene. Und dann gibt es noch die geschlossene Deklaration. Da steht einfach nur Fleisch, Kohlenhydrate oder Getreide, Fette, Öle und Feierabend. Ja, der Unterschied ist dann hier, ob du als Halter überhaupt eine Chance bekommst, das Futter wirklich zu beurteilen. Von den letzteren Geschichten, geschlossene Deklarationen, ganz ehrlich, würde ich die Finger weglassen.
Gut, wollen wir das jetzt einfach nochmal zusammenfassend in kurzen Sätzen sagen, denn ich denke, das ist so wirklich auch die Essenz heute unseres Podcasts. Lass uns nochmal wiederholen. Offen heißt, jede Zutat einzeln mit Prozentzahl. Zum Beispiel 50% Huhn, sogar aufgeschlüsselt, ne, so viel Brust, so viel Herz, so viel Leber. Dann Gemüse, Öl, also maximale Transparenz. Wie ist das mit halboffen? Kurz und knackig nochmal.
Nee, sag du das doch, du bist gerade so im Flow.
Also, halboffen wird unschärfer. 50% Hühnerfleisch, in Klammern Herzen, Leber, Mägen. Aber ohne, dass jede Sache ihre eigene Zahl hat, also nicht definiert. Und dann haben wir das, was als geschlossen halt dargestellt wird, das wird gruppiert, Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse, in winzigen Klammern 4% Huhn, dazu Getreide, Öle und Fette, das ist die Blackbox. Du weißt nicht, was genau drin ist und in welchem Verhältnis. Das sieht man übrigens beim Nassfutter häufiger. Beim Trockenfutter wird es als offener aufgeschlüsselt. Das allein ist aber kein Qualitätsurteil.
Also wir haben eine Faustregel. Je offener, desto besser für dich. Nicht, weil offen automatisch hochwertig heißt, ja, und Premium, ist ja alles Premium, sondern weil du es überhaupt erstmal nachprüfen kannst. Das ist wichtig. Und jetzt wird es ein bisschen fies, weil dieselbe Tierart, ja, je nach Formulierung kann so eine Tierart etwas völlig anderes bedeuten. Das ist das Problem. Ne? So.
Okay, mein Lieblingsspiel, weil es so unscheinbar ist. Frisches Hühnerfleisch, mein Muskelfleisch. Frisches Hühnchen ohne das Wort Fleisch darf daneben auch Innereien und Mägen enthalten. Ein einzig weggelassenes Wort, ein anderer Inhalt.
Ja, genauso auch wie steht drauf mit Huhn. Ja, dann heißt das 4% Huhn. Mit Lamm, 4% Lamm. Ja, wenn dann aber Lammfleisch draufsteht, gibt es die Regel 25%. Ja, und dann siehst du auch, dass das dann tatsächlich da drin steht, 25%. Und bei der anderen Geschichte ist es, es steht nicht unbedingt drauf, dann in der Deklaration, dass es bei mit Huhn, mit Lamm, 4% Huhn oder Lamm sind. Ja, und jeder denkt so, wow, alles klar, das ist mit Kaninchen. Dann guckst du drauf, ja, dann sind der größte Anteil tierische Nebenerzeugnisse Rind, Huhn und noch andere Nebenprodukte. Aber der eigentliche Anteil mit dem, was eigentlich vorne drauf gedruckt war, ist gar nicht drin. Sondern das sind so diese Spielchen, da muss man genau drauf achten.
Ja, aber es ist ja auch nicht alles wirklich automatisch schlecht. Ne? Innereien wie Leber oder Herz sind super wertvoll für Hund und Katze. Ne? Der Punkt ist für mich immer diese Intransparenz. Ja, du sollst an Filet denken und die Wortwahl lässt offen, was wirklich drin ist und das nervt.
Genau. Dann gibt es noch frisches, zubereitetes Hühnerfleisch, ne? Das habe ich vorhin noch vergessen, hinter dem ein zu Brei verarbeitetes Produkt stecken kann.
Ja? Kannst du es nicht lassen.
Nee. Ja, oder es gibt Separatorenfleisch, Restfleisch, unter hohem Druck von den Knochen gepresst, eine pastöse Masse, was aber gar nicht schlecht ist. Es ist auch Retterfleisch, ja. Das heißt, das ist Retterfleisch, das ist Fleisch, was eigentlich nicht mehr in der Lebensmittelproduktion für zum Beispiel Menschenessen kommt, ja. Das kann man hervorragend benutzen, auch für Tiere. Ist überhaupt gar kein Problem. Das ist ein hochwertiges Fleisch.
Und dann aber man sollte es einfach deklarieren, finde ich.
Es muss deklariert werden, das sollte ja draufstehen. Die Leute wissen aber zum Beispiel nicht, was ist Retterfleisch. Das ist das, was ich gerade gesagt habe. Ja, die sitzen da so, Retterfleisch, was ist denn das für ein Tier?
Nein, vom Rettich.
Vom Rettich, genau. Ja, und noch so ein Stolperstein ist, frisches Fleisch klingt einfach super. Ja, aber frisch heißt vor allem voller Wasser.
Genau, da steht frisches Fleisch ganz vorne auf einem Trockenfutter. Ist da viel Wasser mitgewogen, das beim Trocknen verschwindet. Das ist einfach so. Getrocknetes Fleisch oder Mehl wirkt auf der Liste tatsächlich manchmal schlechter, weil weiter hinten steht, liefert in der fertigen trockenen Portion aber oft mehr tierischen Anteil.
Ein typisches Beispiel. Da steht frisches Pferdefleisch 20%. Ganz vorne in der Deklaration. Weiter hinten getrocknetes Pferdefleisch 14%. Das frisch klingt nach mehr, aber nach dem Trocknen bleibt vom Wasseranteil wenig übrig. Das heißt nicht, dass Mehl pauschal besser ist. Das heißt, die Reihenfolge allein kann dich täuschen, weil sie sich aufs Gewicht inklusive Wasser bezieht. Ja, also das ist schon ein neuer ziemlich, Trick, genau. Ziemlich schwierig, manchmal das überhaupt nachzuvollziehen. Und weiß ich nicht. Die Person, die das Futter kauft, die sich damit auseinandersetzt, mit Deklarationen, wirklich sagt so, boah, ich muss das wissen, ich will das wissen, ich will wissen, was da drauf ist. Die setzen sich damit auseinander, die kauft sich vielleicht auch mal ein Buch, hören sich vielleicht auch unseren Podcast an und gehen da los und nehmen dann so etwas auseinander. Es ist aber sehr schwierig für den Otto-Normalverbraucher, der da keine Ahnung von hat, der will sich ja verlassen auf das, was auf der Verpackung draufsteht, was ja erstmal gar nicht falsch ist. Es ist wie mit unseren Lebensmitteln, wenn wir einkaufen gehen. Ja, dann guckt man ja auch darauf, gerade wenn es um Kinder geht, Babys oder sowas, Babynahrung. Wenn du irgendwas holst von einem bekannten Hersteller der Babynahrung aus Glas, ja, dann guckst du da drauf und sagst, okay, das und das ist drin. Da guckst du wahrscheinlich genauer hin und guckst auch so, hä, ist das, wie, was, wo kommt das her? Und viele gucken einfach und vertrauen darauf, oh, das ist ein Bio-Zertifikat, dann ist das gut. Ja, aber auch das sagt ja nichts aus über das, was drin ist. Auch wieder offene, geschlossene oder halboffene Deklaration. Ja, auch dort muss man wirklich genau gucken. Und dieses sollte in meinen Augen von den Herstellern viel transparenter gemacht werden, viel einfacher zu durchschauen, so dass praktisch die Hersteller sich hinter diesen Sachen nicht mehr verstecken können und irgendwas in den Verkehr bringen, was eigentlich meinem Tier schadet. Dann gibt es noch eine weitere Spielwiese, nämlich wenn Futter so tut, als wenn es medizinisches Futter ist. Ja, medizinisches Futter ist ja so etwas, was dann auch gerne von Tierärzten empfohlen wird. Und es hat diesen Charakter, dass es natürlich in dem Moment ein hochwertiges Futter ist, was medizinisch eingesetzt werden kann.
Der Tierarzt hat gesagt, ich soll das füttern, ja.
Da bin ich der Anwalt der Tiere, definitiv, ja. Das ist gesundheitsbezogenes Marketing. Und das ist etwas, alleine, das hört sich auch manchmal so nach Rezept an. Ja, du kriegst einen Code vom Tierarzt und nur dann darfst du das Futter beziehen. Das hört sich an wie so ein Rezept. Das ist aber überhaupt gar kein Rezept. Dieser Code, den man sich da holt, ist eigentlich nur der Code für den Tierarzt, dass er damit seine Provision bekommt über den Kauf des Futters. Und was anderes ist da nicht hinter. Ansonsten ist es ein ganz normales, herkömmliches Futter. Wenn ich mal in das Lebensmittelrecht reingucke, ist ein Diätfutter eigentlich nichts anderes als eine Zusammensetzung von Futter für ganz bestimmte, ja, sag ich mal, Schwierigkeiten, die ein Tier gerade hat. So. Es soll eigentlich nur eins machen. Es soll in dem Moment helfen, das eigentliche Problem zu dämpfen. Das kann es aber nicht heilen. Auch wir können nicht in der Ernährungsberatung, wenn wir ein Futter zusammenstellen, können wir ja Tiere nicht heilen. Heilen können wir sie nicht. Wir können nur etwas besser machen, wir können etwas verbessern, eine Situation, und wir können zum Beispiel dazu beitragen, dass sich Allergien, ich sag mal, aus dem Körper zurückziehen, dass sie sogar vielleicht gar nicht mehr da sind. Aber wir haben nicht in der Hand, über ein Futter eine medizinische Deklaration zu nennen, die wirklich sagt, ja, wie soll ich sagen, dass das ist ein Futter, das dein Tier wirklich gesund macht. Das ist Augenwischerei, das ist Blödsinn, das gibt's nicht. Das ist ganz normal eine Diätformulierung, wo Inhaltsstoffe zusammengesetzt werden, die auch in allen anderen Futtermitteln drin sind. Es steht nur drauf, dass es Wett ist. Es steht nur drauf, es soll das und das bereinigen. Es ist aber das gleiche Fleisch, es ist das gleiche Gemüse, es ist das gleiche, die gleiche Zusammensetzung. Sie ist nur vielleicht reduziert. Ja, da zum Beispiel, wo gesagt wird, ja, ich habe meinetwegen Probleme mit der Niere. Ja, da wird darauf geachtet, dass in der Zusammensetzung, in der Deklaration des Futters, darauf geachtet wird, dass die Niere nicht so belastet wird. Dann wird geguckt, zum Beispiel, ich habe Schwierigkeiten mit der Pankreas, mit der Bauchspeicheldrüse. Da wird darauf geachtet, dass zum Beispiel weniger Fette gegeben werden. Genauso auch mit der Leber. Aber das ist ja nichts anderes, als wenn ich ein herkömmliches Futter mir nehme und gucke, okay, da ist auch weniger von dem drin, da ist auch weniger von dem drin. Aber es ist nicht vom Tierarzt empfohlen. Es ist nicht automatisch ein medizinales Futter. Es ist ganz normales Futter. Und das ist in meinen Augen ein ganz krasses Geschäft.
Joe, man merkt natürlich überhaupt nicht, wie sehr dich das ärgert. Nee. Dabei ist doch die Rechtslage hier sogar richtig klar. Normales Futter darf nicht behaupten, dass es eine Krankheit verhindert, behandelt oder heilt. Das ist Tierarzt- und Diätfutter-Territorium.
Ja, habe ich ja gerade erklärt. Ja, aber die Formulierungen tanzen genau an der Grenze. Unterstützt das Immunsystem. Gut für Magen und Darm. Besonders verträglich. Weich genug, um kein Heilversprechen zu sein. Ja, aber stark genug, dass es auf jeden Fall im Kopf ankommt. Ja, und ja. Nach dem Motto, so, das löst mein Problem. Das stimmt aber nicht. Wie viele Leute haben wir in der Ernährungsberatung, die zu uns kommen, Sabine, die ein Medizinalfutter bekommen haben, wo sie sagen, so, pff, das ist dadurch nicht besser geworden, sondern es ist dadurch schlimmer geworden. Wie häufig kommt das vor?
Oft.
Ja, das ist wirklich oft. So, und wenn man dann dem Tierhalter auch das auseinandernimmt und sagt, so, okay, was steht denn da drauf? Und das manchmal vergleicht und sagt, so, du hast dieses entsprechende Futter dort genommen. Es verspricht dir, und du hast das Vertrauen, es kommt ja vom Tierarzt und es soll da und dafür eingesetzt werden. Jetzt nehmen wir mal ein ganz normales, handelsübliches Produkt, vergleichen das miteinander und stellen fest, ups, das kommt nicht vom Tierarzt empfohlen, aber es hat die gleichen Inhaltsstoffe. Nochmal, es ist das gleiche Fleisch. Das Fleisch ist nicht anders. Die Inhaltsstoffe, die da drin sind, sind nicht anders. Sie sind genau das gleiche wie in anderen Futtern auch. Wie gesagt, also ich wiederhole mich, nur die Zusammensetzung ist etwas anders.
Ja, Werbung ist absolut mächtig. Das ist so, leider Gottes. Und da müssen wir einfach massiv aufpassen.
Und da kommt Ihnen immer dieses, weißt du, das ist ja so, der Pain der Leute wird angesprochen, ja? Oh, das Futter löst mein Problem.
Ja klar, und die Leute sind ja da auch auf der Suche, weil sie total Pain haben, genau, wie du das gerade ausgedrückt hast. Es gibt nichts, also wenig Schlimmeres, als wenn der Hund oder die Katze krank ist.
Genau. Ja, und wenn du mal guckst, beim Hund gibt es so das sensitive Magen-Darm. Bei der Katze das für Harnwege. Okay. Sensible Themen, bei denen dann der Halter dankbar nach einer Lösung greifen möchte, die aber erstmal nur ein Satz auf einer Verpackung ist, ja, einfach ein Werbeversprechen. Und da gibt es auch dementsprechend einen guten Hinweis. Es gibt den sogenannten Health Claim Index. Und dieser Health Claim Index regelt im Marketing für Futtermittel ganz einfach das Wording. Was darf gesagt werden, was darf nicht gesagt werden? Wie muss etwas gesagt werden? Und das ist schon ziemlich streng geregelt. Und da halten sich nicht unbedingt alle Hersteller dran. Die meisten ja, aber das sollte man sich einfach mal angucken. Also wer hier zuhört, bitte einfach mal nach Health Claim Index für die Futtermittel suchen. Da findet man eine schöne Liste und da steht genau drin, wie was gesagt werden darf und was nicht.
Ja, es wird ja auch oft dann andersrum gehandelt. Statt zu sagen, was drin ist, wirbt man damit, was nicht drin ist. Nämlich ohne Getreide, ohne Zucker, ohne künstliche Farbstoffe. Das erzeugt sofort, aha, die anderen machen das alle. Die hier sind die sauberen. Dabei sagt ein ohne nichts über die Qualität dessen, was stattdessen drin ist. Ne? Zum Beispiel, getreidefrei kann trotzdem randvoll mit anderen Kohlenhydraten sein. Kartoffel, Erbse, Tapioca. Und da hilft aber wieder unser Rechentrick von vorhin.
Genau. Und die letzte Bühne, die wir geben wollen, ist die endlose Aufsplitterung. Nämlich beim Hund nach Größe und Alter, Mini, Maxi, Welpe, Senior oder bei der Katze Indoor, sterilisiert, für ruhige Wohnungskatzen oder aber es geht nach Rasse, ja, für die und die Rasse, für die und die Rasse, für die und die Rasse. Wenn man da manchmal hinten drauf guckt und sagt, okay, wenn ich mir das angucke, ja, dann steht dann drin für die und die Rasse. Dann fragst du dich, okay, was ist denn in der Rasse jetzt unterschiedlich von der Nährstoffversorgung? Ja, es gibt das tatsächlich für Rassedispositionen. Aber manchmal sagt man sich so, okay, da sind ja eigentlich nur zwei, drei Sachen drin, sag mal, anders dargestellt oder anders ausgedrückt. Aber ansonsten ist es eigentlich das gleiche Futter. Also das ist schon wieder sehr viel Marketing da drin. Ne? Manchmal hat man hier echt, wie soll ich sagen? Es fehlt in dem Moment natürlich auch für den Halter dieses Grundverständnis. Was hat denn überhaupt mein Tier für einen Bedarf? Und das ist wirklich das Problem. Ja, eine kastrierte Katze, ein kastrierter Hund hat tatsächlich einen anderen Energiebedarf. Ja, der muss weniger Kohlenhydrate bekommen, sonst wird er mopsig. Vieles aber vor allem füllt eigentlich nur ein zusätzliches Regalfach. Es ist viel Verkaufsfläche, die da weggeht.
Ja, und ich setze jetzt noch einen drauf, damit das nicht abstrakt bleibt. So ein Zahlenbeispiel, das mich immer wieder erschüttert. Nimm 6 Hersteller, alle Maxi Adult, in Anführungszeichen, ja. Alle für denselben 40-Kilo-Hund. Die empfohlene Tagesdosis reicht von etwa 320 bis 500 Gramm. Verrückt, oder?
Ja, das ist ja wieder das Problem. Ne? Was habe ich für eine Aktivität im Hund? Habe ich einen Couch-Potato? Habe ich einen, der im Polizeidienst oder im Bundeswehrdienst ist oder in was auch immer für einem Dienst, ja, der vom Kopf her sehr arbeiten muss, der vielleicht auch sich viel bewegen muss? Habe ich einen Rettungshund? Ja, wo bin ich denn? Bin ich in einem Land, wo es sehr heiß ist? Bin ich in einem Land, wo es sehr kalt ist? Welche Jahreszeit befinde ich mich? Habe ich eine Hündin, die gerade zum Beispiel Welpen bekommt? Ne? Da ist der Bedarf ganz anders. Habe ich ein krankes Tier? Und so weiter und so fort. Ein Futter, eine Deklaration muss für Hunderttausende von Tieren gelten. Und das ist etwas, das ist sehr schwierig.
Ja. Es ist tatsächlich so. Die rufen oft in der Hotline an und sagen, steht das und das drauf, wie viel soll ich denn jetzt geben? Und da muss ich halt fragen, was macht dein Tier, was machst du mit dem Tier? Jetzt bellt dein Hund, der hat was von Fütterung gehört.
Genau.
Wie viel kriegt der denn, frage ich jetzt. Genau.
Also die Fütterungsempfehlungen zum Beispiel, die auf den Verpackungen drauf sind, ne, was ich gerade gesagt habe, das ist wirklich nur eine grobe Richtschnur. Ja, das ist nicht in Stein gemeißelt. Ich kenne wirklich viele, die gehen hin und sagen so, boah, ich muss 425 Gramm. Boah, ich habe 430 genommen, dann ziehe ich nachher das ab. Die sind so pingelig genau. Leute, das passt nicht. Und der Hund hat auch, du musst ja auch wissen, wie viel Kalorienverbrauch hat er denn heute gehabt? Bist du eventuell mal 8 Kilometer mehr spazieren gegangen? Bist du mal mit dem Fahrrad gefahren? Hat dein Hund sich mehr bewegt als gestern? Wie ist der Kalorienbedarf da? Heute haben wir bei den Menschen haben wir Uhren, es wird getrackt und gemacht und getan. Du kannst genau sehen, so ist dein Kalorienverbrauch, ja, oder übers Handy. Und das ist ja etwas, was beim Hund gerade nicht ist. Was aber kommen wird, ist definitiv so. Und dann hast du schon mal schnell etwas, wo du sagen kannst, okay, wenn ich mich genau daran halte, müsste doch an für sich alles gut sein. Nee, ist es nicht. Du musst gucken, wie geht's deinem Hund? Ja, wenn der mal.
Ja, und was machst du mit ihm?
Genau. Was machst du mit ihm? Und wenn du mal 3 Tage lang ihm meinetwegen, was weiß ich, 50 oder 80 Gramm mehr gibst, ist das ja nicht schlimm. Ja, dann regulierst du das hinterher runter und dann ist es gut. Du guckst einfach auf seine Hüfte. Du guckst auf das Hüftgold. Wie sieht's aus?
Ja, oder da? Fühlst mit den Fingern bei langhaarigen Hunden. Genau. Das geht ja auch. Finger können nämlich auch gucken. Und ich sehe immer wieder, dass gerade langhaarige Hunde eher dick werden als ganz kurzhaarige, weil man es da einfach schneller sieht. Es ist total easy, das zu
ändern. Das Ding ist ganz einfach, auch viele Hunde sind zum Beispiel auch mit deren Angaben übernährt. Wir haben ja nicht umsonst, das ist ja nicht eine Zahl von uns, sondern es ist ja eine Studienzahl von der LMU München, die sagt, wir haben 56% adipöse Tiere in unseren deutschen Haushalten. Ja, das heißt,
ich tippe auf mehr.
Ja, aber es sind 56%. Das ist gewaltig. Das heißt, es wird eigentlich zu viel gegeben. Ist natürlich auch immer wieder Hundemamis geschuldet, die dann sagen, oh, guck mal, wie süß der guckt, ne? Hier kriegst du noch was, ne? Und da gibt's hier das Leckerli noch, da gibt's dann noch die Leberwurststulle, da gibt's dann noch die Käsestulle, da gibt's noch das und das.
Ich würde mal sagen, das sind eher die Männer.
Nee, wir müssen jetzt weiter in der Sendung.
Ja, genau, dann lass uns das machen. Joe, wir sagen die ganze Zeit, lies das Etikett genau. Aber es gibt einen Punkt, der mich nachdenklich macht. Was, wenn schlicht nicht drin ist, was draufsteht?
Das ist ja kein Theoriefall. Ne? Es gibt Untersuchungen an Single-Protein-Diäten zum Beispiel. Ja? Futter, das extra für Allergiker gedacht ist und angeblich nur eine einzige Eiweißquelle enthält. Genau die braucht man, um bei einer Futtermittelallergie herauszufinden, was das Tier verträgt. Jetzt aktuell verträgt. Das heißt aber nicht, dass das in 8 Wochen das Tier auch noch verträgt, weil aus den Proteinen heraus kommen viele Allergien. Wenn nicht gleichzeitig die Allergie, also das Mikrobiom dementsprechend mit beeinflusst wird, kann es auch sein, dass diese eine Eiweißquelle in 6 bis 8 Wochen plötzlich auch nicht mehr funktioniert. Aber wir haben leider in vielen Single-Protein-Diäten manchmal mehr auch anderes Fleisch drin. Da kommt es wieder auf die Deklaration an.
Ja, da steht Pferd oder Kaninchen drauf und drin war nachher nach Testung Rind, Schwein und Huhn. Also genau die Eiweißquelle, die der Allergiker meiden soll. Das ist schon bitter. Deswegen ist es so, dass viele, viele ihre Ausschlussdiäten tatsächlich selbst machen. Und quasi in diesen Zeiten und wenn es nur in diesen ist, tatsächlich barfen.
Ja, das ist so eine, sag mal, das Bittere an der ganzen Geschichte ist ausgerechnet, das als Spezialfutter deklariert. Nochmal Spezialfutter. Ey Leute, es ist das Gleiche wie allen anderen auch. Das sind die gleichen Inhaltsstoffe. Die sind halt nur anders zusammengesetzt. Wenn sie dann auch wirklich, wirklich, wirklich gut deklariert sind und ausgedacht sind und gesagt, so okay, ist es speziell dafür gedacht, und dann muss das aber wirklich super offen deklariert sein. Ja, wenn auf das ein kranker Patient hingewiesen wird, ja, nicht der Patient, sondern natürlich der Hundehalter, dann kann durch solche Verunreinigung so ein Futter für eine echte Ausschlussdiät komplett untauglich werden mit einmal. Ja, und das betrifft dann den allergischen Hund genauso wie die allergische Katze. Und das ist dann nicht mehr witzig.
Deswegen der dringende Rat, wenn es wirklich um Allergiediagnostik geht, ist das nichts fürs Selbermachen mit Supermarktware. Dazu gehört tierärztlich ein Rat oder fragt uns, das können wir auch. Und es ist nebenbei tatsächlich ein weiteres Argument dafür, im Ernstfall genau zu wissen, was im Napf liegt, ja, statt zu so einer Klammerdeklaration zu gehen und daran auch zu glauben.
Ja, das ist ja das, was dann natürlich auch viele Leute dann klar zum Barfen bringt, ist ja okay. Und dann haben wir hier genau das Gleiche. Barf ist ja nicht automatisch so, ich packe das jetzt einfach nur Frisches rein und dann ist das gut. Das ist ja auch etwas, das stimmt nicht. Ja, wir haben es ja schon ein paar Mal auch erklärt. Für alle, die Sendung hier heute zum ersten Mal hören, wir haben die meisten BAF-Deklarationen haben einen Mangel von 60% an Nährstoffen. Ja, und das ist nicht von uns einfach so geredet, sondern das ist auch eine Studie, die untersucht hat, von diesen ganzen Hundefuttern wurden, ich sage mal ein Beispiel, 100% Diäten genommen. Es wird geguckt, was ist denn da drin? Ja, und man hat festgestellt, in diesen Futterzusammensetzungen waren 60% Nährstoffmangel bei selbst hergestellten Rationen. Wiederum, es geht viel nach dem Gefühl, es geht viel danach, man verlässt sich auf das, dass ein ganz bestimmtes Produkt gegeben wird. Wenn man sich darauf verlässt, muss man auch wissen, was man dort tut. Ja, wenn wir von Canina als Beispiel das Barf als Best nehmen und zur Unterstützung für Barf und wir nehmen die Öle dazu, muss ich trotzdem aber wissen, was ist in dem Barf als Best drin? Was ist in meinen Barfa-Ölen enthalten? Was ist auch in dem Fleisch bei Meister Barf? Was ist genau drin? Was ist in den Zusätzen, die ich bei Meister Barf bekomme? Was ist da, steht da genau drauf? Und dafür muss ich natürlich auch den Bedarf meines Tieres kennen. Nur dann kann ich es ordentlich zusammensetzen. Und dann kommt es natürlich auf das Herstellungsverfahren an. frisches Fleisch pur geben oder andünsten? Wie ist es mit Keimbelastung und dergleichen? Also auch das ist etwas, das trauen sich viele mittlerweile wieder zu. Und das ist auch gut so. Und sie informieren sich sehr, sehr, sehr tiefgehend. In unseren Beratungen haben wir das immer wieder, die Fragen an und sagen, hey, sag mir doch mal bitte ganz genau, wie viel Nährstoff braucht mein Tier? Und wie muss ich es zusammensetzen? Wie mache ich es denn tatsächlich in meiner Küche, dass es alles gut vorbereitet ist, so dass ich es einfach aus der Kühlung raushole und zack, dem Hund geben kann? Auch wenn Komplettfutter genommen werden, ja, BARF-Komplettfutter, da muss man auch da genau drauf gucken. Nur weil es BARF ist, heißt es nicht automatisch, dass es für das Tier super gesund ist.
Ja, oder Menü steht drauf. Davon lassen sich eben auch viele fangen, ne, wenn sie vor dem Regal stehen, beziehungsweise vor der Truhe. Ja,
auch hier wieder ganz normal die Frage stellen, was habe ich eigentlich für einen Bedarf? Wie ist der Aktivitätslevel meines Tieres? Welchen Krankenstand hat es? Hoffentlich keinen, ja, aber dann ganz einfach, okay, was brauche ich denn wofür? Ja, ich muss die Haut versorgen. Das ist immerhin das größte Organ. Ich muss das Fell versorgen. Es soll nicht nur schön glänzen. Es gibt Tricks, dass ich ein Fell glänzend bekomme. Heißt aber noch lange nicht, dass das auch gesund ist. Ja, also das sind alles Sachen, einfach bitte mit auseinandersetzen. Nicht einfach nur blind auf die Verpackung drauf gucken. Dafür haben wir zu viel kranke Tiere.
Gut, Joe. Dann packen wir es jetzt mal zusammen. Ja. Jemand steht vorm Regal. Hat ein Hund oder eine Katze? Welche Fragen soll der sich stellen?
Ja. Traue ich der Vorderseite oder traue ich der Rückseite? Ne? Traue ich dem Wort Premium? Traue ich dem Wort natürlich? Traue ich dem Wort reich an? Ja, das sind nämlich so viele Lockaussagen. Und
okay, dann halt einfach ein paar einfache. Ne? Lass uns damit mal anfangen. Zum Beispiel mit der Frage, enthält das Futter nachvollziehbare natürliche Zutaten? Ne, wie hoch ist, und das können wir ja mit dem Rechentrick, den stellst du ja bestimmt auch nochmal in die Shownotes.
Definitiv, alles
wird in den Show. Der Kohlenhydrat, mit dem Kohlenhydratanteil arbeiten. Na, ist die Deklaration offen genug, damit ich überhaupt was sehe? Und liefert der Hersteller Transparenz, wenn ich nachfrage? Das kann ich ja auch tun.
Zum Beispiel, wenn du dann tatsächlich beim Hersteller gelandet bist und nicht einfach nur beim Inverkehrbringer des Produktes, ja. Das Absolut. Ist ja genau die Geschichte immer, ne?
Was hast du noch zu ergänzen?
Eigentlich nichts. Wir haben alles gesagt, finde ich jedenfalls. Wie gesagt, alles, diejenigen, die selbst nachrechnen wollen, in die Shownotes gucken, da sind die Tabellen drin, da sind nochmal die ganzen Rechenbeispiele drin. Dann könnt ihr das Ganze nochmal dementsprechend selber in Anschein nehmen und trotzdem die Frage stellen, was habe ich für eine Rasse? Hund oder Katze, egal. Wie hoch ist der Aktivitätslevel? Was ist denn die Rassedisposition des Tieres? Rassedisposition bedeutet in dem Moment auch mehr als nur, wofür wird mein Tier eingesetzt, ja? Und für was ist eigentlich diese Rasse auf den Markt gekommen? Sondern auch, welche Krankheiten bringt es denn mit? Es gibt leider auch in vielen, vielen Rassen Krankheiten, die da sind, die das Tier beeinflussen. Und natürlich damit auch die Ernährung. Und da kann ich nicht einfach sagen, so, ich nehme einen Futtersack. Oder eine Futterdose oder ein BARF, das für alle Tiere gleich ist. Funktioniert nicht. Also diese Sache auf jeden Fall in die Hand nehmen und selbst sich ein Verständnis erarbeiten, nachfragen und dann dementsprechend danach das aussuchen, was ich brauche.
Ja, das kann ich nur unterstreichen. Und das war's für heute mit den Napfgesprächen. Wenn dir die Folge geholfen hat, gib sie gerne an jemanden weiter, der im Futterregal steht und nicht weiter weiß.
Genau. Einen schönen Satz zum Schluss. Aus Werbung wird dann nämlich plötzlich Wissen. Und dafür genau machen.
Ja.
Ja, das ist das. Also du musst es wissen. Was sagt dir eigentlich die Werbung? Was versucht dir die Werbung zu verkaufen? Und dementsprechend dann handeln. Genau das.
Also, richtig. Dreht die Packung um, rechnet einmal nach und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ihr zwei und ihr Vierbeiner.
Ja. Tschüss. Ciao.
Napfgespräche.